Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Wir haben letzte Woche unser City Church Jahr angefangen mit einer Predigt zur Jahreslosung. Da habe ich so ganz allgemein zur Jahreslosung gesprochen. Und die Jahreslosung dieses Jahr ist: prüft alles und behaltet das Gute. Und irgendwie habe ich diese Woche das Gefühl gehabt, da ist noch lange nicht alles zugesagt. Und deswegen gibt es heute eine zweite Runde zu diesem Prüfen und Behalten. Und zwar Prüfen und Behalten Jesus-Style. Weil es gibt so eine Situation in der Bibel, wo Jesus irgendwie auch sowas macht, wie sie es prüfen und gucken, was ist denn das Gute und das Gute dann zu behalten. Aber erstmal so der Einstieg, also prüfen und behalten so im Zusammenhang mit der Bibel. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen so ein heikles Thema. Also wenn ich jetzt die Bibel nehme und prüfe und behalte das Gute, da gibt es eine gewisse Gefahr. Ich könnte so vorgehen wie, ja, also die einen Sachen gefallen mir, die behalte ich, die anderen Sachen gefallen mir nicht, die lasse ich weg. Ich weiß nicht, wer von euch noch Nimm 2 oder Super 2 kennt. Ich habe euch da einen kleinen Ausschnitt von ihnen mitgebracht.
Halten Sie nicht auch manche Aussagen der Bibel für überholt? Und sind nicht viele Passagen für Ihre nichtchristlichen Freunde völlig ungeeignet? Dann brauchen Sie den neuen Bibabo, den Bibelbastelbogen, der Bibellesen wieder zum Vergnügen macht. Der Bibelbastelbogen, das ist eine Bibel mit vorperforierten Seiten zum leichten Raustrennen unbequemer Passagen. Stellen Sie sich Ihre ganz individuelle Bibel selbst zusammen. Mit dem neuen Bibabo ein Kinderspiel. Fragen Sie noch heute bei Ihrem freundlichen christlichen Buchhändler nach dem Bibabo und machen Sie für nur 23,95 € aus Ihrer schweren Bibel ein handliches Giveaway, für dessen Inhalt Sie sich nicht mehr schämen müssen. Natürlich aus dem Hause Sanfte Verführung. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Papst oder Ihren Apotheker.
Ja, das was kommt mir immer wieder in den Sinn. Dieser Bibabo, der hat mich irgendwie nachhaltig geprägt. Nicht, weil ich mir gekauft habe für 23,95 €, da sieht man, wie alt das Ganze ist, sondern weil das tatsächlich so ein Gedanke ist. Also mache ich mir aus der Bibel so ein Bibabo, bastel ich mir das zusammen, wie es mir gefällt, prüfe ich die Bibel und behalte das, was ich schön finde und das, was mir irgendwie quer liegt, was mir irgendwie quer kommt, das, was mich für mich herausfordernd ist, das lasse ich einfach zur Seite. Also wenn man oberflächlich rangeht, könnte man ja diese Prüfen und Behalten genauso verstehen. Und von daher ist unsere Jahreslosung auch ein gewisses Risiko. Also ich prüfe die Sachen und mache dann einfach das, was ich schön finde, was mir gut gefällt. Ich bastel mir so einen lieben Gott und irgendwie alles ist einfach schön und angenehm und bequem. Also, prüfen und behalten heißt nicht, ich prüfe, was mir gefällt oder nicht und behalte dann das. Sondern prüfen und behalten heißt, ich gehe dem Ganzen auf den Grund und das Ergebnis von dem, was dabei rauskommt, das ist etwas, was ich versuche, auf mein Leben anzuwenden. Und das Ganze heute ist ja Thema Prüfen und Behalten, Jesus-Style. Und deshalb habe ich euch einen Text mitgebracht aus der Bergpredigt. Und ich fange an mit Matthäus 5, 17 bis 20. Denkt ja nicht, also sagt Jesus, denkt ja nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen. Amen, das sage ich euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird im Gesetz kein einziger Buchstabe und kein Satzzeichen gestrichen werden. Alles muss geschehen, was Gott geboten und verheißen hat. Keines der Gebote wird außer Kraft gesetzt, selbst wenn es das Unwichtigste ist. Wer das tut und es andere Menschen so lehrt, der wird der Unwichtigste im Himmelreich sein. Wer die Gebote aber befolgt und das andere so lehrt, der wird der Wichtigste im Himmelreich sein. Denn ich sage euch, eure Gerechtigkeit muss größer sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, sonst werdet ihr niemals in das Himmelreich kommen. Ich finde ein ziemlich unbequemer Text. Es wird nichts außer Kraft gesetzt. Die Gesetze sind die Gesetze und die bleiben. Also es gibt kein Bibabo. Jesus sagt ganz klar, nee, es bleibt alles stehen und es bleibt alles bestehen, was da in diesem Gesetz steht. Also Gesetz und Propheten, wenn Jesus davon spricht, dann spricht er nicht von der Bibel, wie wir sie heute kennen, sondern in erster Linie von dem größten Teil des Alten Testaments. Und da stehen ja doch so manche Sachen drin, die uns sauer aufstoßen, manche Dinge, wo wir sagen, boah, das ist aber ganz schön überholt, das gehört irgendwie in eine andere Zeit. Und trotzdem sagt Jesus, nee, also das bleibt bestehen und ich bin nicht gekommen, um irgendetwas davon wegzustreichen, sondern ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Ich habe mal ChatGPT gefragt, was die künstliche Intelligenz denn dazu sagt, was Jesus eigentlich damit meint, wenn er davon spricht, das Gesetz zu erfüllen. Und dann hat ChatGPT gesagt, also die Theologen sind sich da nicht einig. Es gibt so mehrere verschiedene Optionen. Was ich aber eigentlich eine ganz spannende Idee finde, ist, das Gesetz zu erfüllen, wenn ich mal dieses Wort erfüllen nehme. Jesus füllt die Gesetze. Er erfüllt sie mit tieferem Inhalt, mit mehr als dem, was da eigentlich steht. Und Jesus ist hier ja mit sehr viel Nachdruck. Er sagt also, wer irgendwas davon weglässt und wer dann auch noch so dreist ist, das zu lehren, also ich bin hier ziemlich gefährdet, wer so dreist ist, das zu lehren, der wird der Geringste im Himmelreich sein. Oder danach sagt er sogar, der hat überhaupt keine Chance, da überhaupt reinzukommen, wer nicht der gerechter ist als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Ich möchte mit euch ein bisschen gleich die Mechanik von Gesetzen anschauen. Weil Jesus hier sagt, wer nur irgendetwas davon weglässt, und danach sagt er, ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Außerdem heißt es, wer einen Mord begeht, der gehört vor Gericht. Das ist das erste Gesetz, was Jesus sich anschaut hier in dieser Rede. Und da mal ein bisschen die Mechanik von Gesetzen. Also wenn ich jetzt dieses Gesetz habe, du sollst nicht töten und wer einen Mord begeht, der gehört vor Gericht. Die Mechanik davon ist, wenn es gut läuft, es wird nicht getötet. Oder du wirst nicht getötet. Oder vielleicht noch persönlicher, du tötest nicht. Soweit, so gut. Wenn ich jetzt dieses Gesetz nehme, du sollst nicht töten. Das heißt, ich könnte jetzt zu dir gehen, ich könnte dir ins Gesicht schlagen, aber ich habe dich ja nicht getötet. Deswegen die Frage, wie liest Jesus so ein Gesetz? Wie prüft er das Gesetz? Und wie holt er dann das Gute aus diesem Gesetz raus? Also wie macht er aus dem Gesetz nicht etwas, was einfach nur so eine äußerste Grenze anzeigt, sondern wie schaut er, was ist denn eigentlich der gute Kern eines Gesetzes, der gute Kern von Regeln und was hat das dann mit meinem Leben zu tun? Also ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Außerdem heißt es, wer einen Mord begeht, der gehört vor Gericht. Ich aber sage euch, also wieder Biberbo-Gefahr, ich aber sage euch, und jetzt wird es extrem, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester wütend ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester Dummkopf sagt, gehört vor den jüdischen Rat und wer Idiot sagt, der gehört ins Feuer der Hölle. Also ich verstehe Jesus hier so und überprüft das bitte. Er sagt, das Gesetz ist die Grenze des Erlaubten. Aber Jesus prüft das Gesetz hier und er überlegt, was ist denn die gute Absicht und das Ziel, das dahinter steht. Er spricht hier Wut an, er spricht es an, andere zu beschimpfen, zu beleidigen. Und wenn ich andere beschimpfe, ich darf mal sauer sein. Jesus sagt hier nicht, Emotionen müssen außen vor bleiben. Aber er spricht hier wirklich von einer tiefen Wut. Und er sagt, oder meine Interpretation ist, das ist herabwürdigend. Wenn ich jemanden beleidige, dann nehme ich ihm damit ein Stück Würde. Wenn ich jemanden beschimpfe, dann tut das nicht gut. Der Umkehrschluss für mich ist, das Ziel des Gesetzes, dass wir nicht töten sollen, ist eigentlich, dass wir in einem guten Verhältnis zueinander leben sollen. Dass wir aufeinander achten sollen. Dass wir einander achten sollen. Dass wir einander respektieren sollen. Dass wir einander würdigen. Und prüfen und behalten, das heißt, das Gute zum Behalten ist, tu deinen Mitmenschen Gutes. Tu deinem Mitmenschen Gutes, damit das Leben bei ihm aufblüht. Also ein Gesetz, was erstmal sagt, du sollst Leben nicht beenden, wenn ich mir da rausnehme, was eigentlich der Gedanke hinter dem Gesetz ist. Das heißt, dieses Gesetz will eigentlich sagen, hey, das Leben ist so unglaublich wertvoll. Und das Leben soll durch nichts geschädigt, durch nichts, beendet sowieso nicht, aber soll durch nichts geschädigt werden. Und ihr sollt im Positiven, ihr sollt im Guten dafür sorgen, dass das Leben aufblüht. Das Leben soll aufblühen, statt einzugehen. Ich glaube, das ist die Aufgabe und die Positive, das Gute, was eigentlich in diesem Gesetz steht. Und dann gibt Jesus zwei Beispiele. Stell dir vor, du bringst deine Opfergaben zum Altar und dort fällt dir ein, mein Bruder, meine Schwester hat etwas gegen mich. Dann lass deine Opfergabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Dann komm zurück und bring deine Opfergaben dar. Also dieses Leben fördernde, dieses gute Miteinander leben, das ist wichtiger als jede fromme Übung. Wenn du irgendeine Aufgabe hier im Gottesdienst hast und denkst, boah, das ist jetzt echt wichtig für Gott, dass ich das mache, aber irgendwie ist gerade so ein Chaos da, dann sagt Jesus, nee, geh erstmal zu deinem Bruder, zu deiner Schwester und versöhn dich. Es ist wichtiger, dass ihr Leben fördert, dass ihr gutes Zusammenleben fördert, als dass ihr irgendwelche schönen Gottesdienste feiert. Ein gutes, ein wohlwollendes, ein aufbauendes Miteinander ist für mich die Essenz von diesem Gesetz. Von diesem Gesetz nicht zu töten. Und das ist eine klare Prio vor irgendeinem geistlichen Leben. Das zweite Beispiel, wenn du jemandem etwas schuldest, einige dich rechtzeitig mit ihm. Tu das, solange ihr noch auf dem Weg zum Gericht seid. Sonst bringt er dich vor den Richter und der übergibt dich dem Gerichtsdiener, dann wirst du ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir, du wirst dort nicht wieder herauskommen, bis du die letzte Kupfermünze zurückbezahlt hast. Also wenn du etwas schuldig bist, und hier ist Geld das Beispiel, weil es naheliegend ist, aber es geht nicht nur darum, wenn du etwas schuldig bist, dann klär das. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass solche Situationen nicht offen bleiben. Ich kenne das, wenn sowas nicht geklärt ist, wie das mich selbst belastet, wie das meine Gedanken gefangen hält und wie das auch Beziehungen stört, wie das am Ende das Leben stört. Das macht nicht immer alles leicht, diese Art, das Gesetz zu verstehen. Aber ich glaube, so wird das Leben wirklich gut. Prüfen und behalten, das Gute behalten. Ich habe mich so gefragt, was ist eigentlich die Methode, mit der Jesus hier dieses Prüfen und Behalten durchführt? Und ich finde das ganz witzig, weil das was ist, was manchmal in christlichen Kreisen gar nicht so gerne gesehen ist. Ich finde, Jesus übertreibt hier maßlos bis hin zum Sarkasmus. Und mit diesem Sarkasmus führt er uns zu dem eigentlichen Gedanken des Gesetzes. Das Ganze sehen wir noch an einem zweiten Beispiel. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage aber, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Er hat es in seinem Herzen getan. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verleitet, dann reiß es aus und wirf es weg. Besser, du verlierst nur ein Körperteil, als dass du ganz in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verleite, schlag sie ab und wirf sie weg. Besser, du verlierst nur ein Körperteil, als dass du ganz in die Hölle kommst. Ich bin mir übrigens nebenbei auch ziemlich sicher, dass Jesus hier nicht um irgendwie eine Höllentheologie geht, sondern auch das ist Teil dieser maßlosen Übertreibung, die Jesus hier macht. Jesus ist hier echt krass. Vielleicht erstmal zur kulturellen Einordnung. Also zur Zeit Jesu waren Frauen auf die Zugehörigkeit zu einem Mann angewiesen. Ich habe jetzt gerade im Podcast von Uwe und Micha nochmal gehört, dass es wohl früher zu Jesu Zeiten es keine Singles gab. Es gab dieses Lebensmodell Single sein nicht. Ja, es gab Menschen ohne Partner, ohne Partnerin. Es gab Witwen, es gab Menschen, die keinen Partner hatten. Aber das Ganze als Lebenskonzept, diese Idee dahinter, dass man als Single ein gutes, ein glückliches Leben führen kann, das gab es damals nicht. Und es war eben so, Frauen waren auf die Zugehörigkeit zu einem Mann angewiesen. Ein bisschen deutlich wird das für mich, was für ein Dilemma das auch sein kann, bei Maria und Josef. Maria, die Verlobte von Josef, ist schwanger und Josef weiß also von mir nicht. Und er will diese Verlobung still und heimlich auflösen. Wo wir sagen würden, ey, was für ein Arsch. Der soll bitte zu der Frau stehen. Aber es war klar, also die sind nicht verheiratet, von ihm kann dieses Kind eigentlich gar nicht sein und das war ein echtes Problem. Das heißt, da muss es irgendwie einen Ehebruch gegeben haben und seine Lösung ist, diese Verlobung aufzulösen, still und heimlich und irgendwie dadurch auch Maria wieder in eine Freiheit zu entlassen, die ihr eine Chance oder eine zweite Chance gibt. Frauen, die früher aber auf sich alleine gestellt waren, die ja, hatten es verdammt schwer. Und es gibt da eine Anekdote aus Jesu Leben. Er ist zur Mittagszeit mit seinen Jüngern unterwegs und schickt sie weg, Essen zu holen, ist da an einem Brunnen und da kommt zur Mittagshitze die Frau zum Jakobsbrunnen und schöpft Wasser. Und Jesus spricht mit ihr und ja, die Frau ist nicht verheiratet. Beziehungsweise sie hat nicht einen Mann, sie war schon mit verschiedenen Männern zusammen und verheiratet und lebte als Ehebrecherin. Und sie hat damals keine Würde gehabt, deswegen kommt sie mittags, wo kein anderer da ist, sie kommt in dieser Abgeschiedenheit an diesen Brunnen. Und Jesus begegnet ihr und er gibt dieser Frau einen ganz neuen Stand. Denn diese Frau wird auf einmal eine Zeugin für ihn. Also erstmal überhaupt Frauen als Zeugen, das war damals gar nicht zugelassen. Und diese Frau kriegt eine ganz besondere Rolle als Missionarin, als Frau, die anderen von Jesus erzählt. Damals war es also so, dass Frauen mit dem Bruch der Ehe, mit dem Zerbruch der Ehe, ihre Ehre und ihre Würde verloren haben. Und Jesus kritisiert hier schon den Ansatz des Ehebruchs. Ich mache das sonst oft, wenn da irgendwie steht, dass Männer dieses und jenes machen sollen, dass ich sage, Frauen sollen das auch nicht oder umgekehrt. Hier ist es aber ganz klar erstmal an Männer gerichtet, in diesem kulturellen Kontext. Weil ganz klar ist, wenn der Mann die Frau wegschickt, hat nicht der Mann das Problem, sondern die Frau hat das Problem. Die Frau verliert dadurch ihre Ehre und ihre Würde. Für den Mann kann das Leben ganz normal weitergehen. Also in einer Gesellschaft, wo in einer Kultur, in der Frauen wenig eigenen Wert zugesprochen bekamen, da hat er sich für ihren Schutz eingesetzt. Und deshalb, es ist gesagt worden, wer sich von seiner Frau scheiden lassen will, muss ihr eine Scheidungsurkunde ausstellen. Das war damals so die Regel. Ich sage euch aber, jeder, der sich von seiner Frau scheiden lässt, der macht sie zur Ehebrecherin, außer sie war vorher schon untreu. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenso Ehebruch. Also das mit der Scheidung, das ist nicht so einfach. Das ist in der Kultur, in der wir gerade leben, sagt Jesus, das ist nicht so einfach, wenn diese Frau diesen Scheidungsbrief hat. Also eine Scheidung aus nichtigen Gründen ist einfach ein No-Go. Das geht nicht. Das kostet die Frau so viel. Das könnt ihr nicht machen. Also es gab damals Gründe, je nach Rabbinerschule, der man zugehörte. Es konnte der Grund sein, dass die Frau das Essen hat anbrennen lassen. Das konnte ein Scheidungsgrund sein. Also so nichtige Gründe konnten Scheidungsgrund sein. Und dann konnte der Mann der Frau einen Scheidungsbrief geben und sie aus der Ehe entlassen oder wegschicken. Und dann war die Frau auf sich gestellt, hatte keinen Schutz, hatte keine Versorgung mehr und hat ihre Ehre verloren. Jesus schränkt das ein. Also klar, wenn die Frau aus der Ehe ausbricht und von sich aus, sag ich mal, Ehebruch begeht, dann ist es eine andere Situation. Aber als Männer steht zu euren Frauen und sorgt für sie und sorgt dafür, dass sie geschützt sind. Sie brauchen ihre Würde, die sie in dem kulturellen Kontext nur durch euch haben. Also nochmal die Frage, was ist denn das Gute, was wir behalten sollen? Und ich glaube, das Gute, was wir aus diesem Gesetz behalten sollen, das geht über die Ehe hinaus. Ich glaube, es gibt in jeder Kultur leider Menschen, die mehr Schutz brauchen als andere. Es gibt Menschen, die unter stärkerem Druck stehen. Es gibt Menschen, die warum auch immer an den Rand gedrängt sind. Und für die sollen wir uns einsetzen. Für die sollen wir da sein. Und an deren Seite sollen wir stehen. Wenn Jesus hier über Ehebruch spricht, ja, dann ist durchaus auch gemeint, wie wertvoll Ehe ist, wie wertvoll Beziehungen sind, wie wichtig Treue ist. Aber ich glaube, dass hier noch mehr dahinter steckt. Dass hier auch etwas dahinter steckt für alle, die nicht in einer Ehe leben. Für alle, bei denen Ehe vielleicht auch aus welchem Grund auch immer mal gescheitert ist. Ich glaube, es geht hier weit darüber hinaus. Es geht darum, für Menschen da zu sein, die unseren Schutz brauchen, die sonst in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft echt Probleme haben können. Für die sollen wir da sein. Prüfen und behalten, Jesus-Style. Und jetzt habe ich euch noch etwas mitgebracht. Es gibt noch drei weitere Texte, in denen Jesus ungefähr so vorgeht. Und den nächsten habe ich euch hier mal mitgebracht. Ihr wisst auch, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst deinen Schwur nicht brechen. Vielmehr sollst du halten, was du dem Herrn geschworen hast. Also das ist das Gesetz, um das es jetzt geht. Und ihr dürft euch gleich mal 5 Minuten Zeit nehmen, zu überlegen, wie kann das denn oder was kann das denn für eine Bedeutung haben für unseren Alltag, für deinen Alltag. Ich sage euch aber, schwört überhaupt nicht. Schwört weder beim Himmel, denn er ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn sie ist sein Fußschemel. Auch nicht bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des höchsten Königs. Du sollst auch nicht bei deinem Kopf schwören, denn du kannst ja nicht einmal ein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Also, wir können es schon färben, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Sagt einfach Ja, wenn ihr Ja meint und Nein, wenn ihr Nein meint. Jedes weitere Wort kommt vom Bösen. Also 5 Minuten, in denen wir ja ruhig sind und ja, überlegt mal, was heißt das denn eigentlich? Also ich finde es faszinierend, was für eine Tiefe in Gesetzen drinstecken kann. Ich finde es faszinierend, wie relevant Gesetze werden können, wenn man sie nicht gesetzlich liest, sondern wenn man schaut, was steckt eigentlich dahinter. Wenn man schaut, welche Tiefe haben diese Gesetze eigentlich und welches Ziel haben sie? Was ist denn das, was das Gute ist, was da drin steckt? Denn Gesetze an sich sind ja erstmal einfach nur Grenzen, die gesetzt werden. Ich möchte euch Mut machen und einladen, da einfach mal weiterzulesen in der Bergpredigt. Im Kapitel 5, da kommen jetzt noch 2 Abschnitte, wo es nochmal um andere Bereiche geht, wo es ein Gesetz gibt und dann eben auch nochmal von Jesus so eine Übertreibung, so eine ins Maßlose übertreiben, so eine, ja, eigentlich ad absurdum führen, so ein ad absurdum führen. Ich lade euch ein, da mal zu schauen, was für euch da auch die positiven Gedanken sind, was das ist, wo diese Gesetze euch einladen, das Gute aus ihnen herauszuziehen und in euer Leben zu integrieren. Also seid herzlich eingeladen dazu.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.